Glauben und Geschichten. Mit Klaus Popper die Bibel lesen und verstehen. Vers für Vers durch die gesamte Heilige Schrift und Erstaunliches entdecken.
Herzlich willkommen zu Glauben und Geschichten, zur letzten Episode aus der Zeit der Richter. Die Geschichte, mit der wir uns bereits in den letzten zwei Folgen beschäftigt haben, die zeigt auf, dass die umliegenden Völker nicht mehr die Gefahr für Israel darstellten, sondern Israel ist für sich selbst zur Bedrohung geworden. Sie sind drauf und dran, sich selbst zu vernichten und auszulöschen. Von dem Stamm Benjamin sind nur noch 600 Männer am Leben geblieben. Alle anderen, Frauen, Kinder, Männer, alt, jung, Tiere, Städte, alles ist von den 11 Stämmen vernichtet worden. Wir setzen fort mit der Geschichte, und zwar in Richter Kapitel 21 und dort ab Vers 1. Die Männer von Israel aber hatten in Mizpa geschworen: Niemand von uns darf seine Tochter einem aus Benjamin zur Frau geben. Und das Volk kam nach Bethel, und sie saßen dort bis zum Abend vor Gott, und sie erhoben ihre Stimme und brachen in ein großes Weinen aus. Und sie sagten: Herr, du Gott Israels, wozu ist dies in Israel geschehen, dass heute ein ganzer Stamm aus Israel fehlt? Und falls Sie nicht mitgelesen haben, die Geschichte, um die es geht, die beginnt ja bereits in Richter Kapitel 19. Und wenn Sie möchten, dann lesen Sie einfach für sich persönlich die Geschichte nochmal durch oder schauen sich auch die letzten zwei Glauben-Geschichten-Episoden an. Aber in aller Kürze zusammengefasst, ein levitischer Mann mit seiner Frau, mit seiner Nebenfrau, einem Knecht und ihren Eseln sind unterwegs von Bethlehem in Juda durch das Gebiet Benjamins auf dem Weg nach Ephraim. Dort wohnt der Mann. Sie suchen eine Möglichkeit, um zu übernachten. Diese finden sie in Gibea, werden aufgenommen von einem alten Mann, und in der Nacht umzingeln ruchlose Männer das Haus, wollen dem levitischen Mann und seiner Frau Gewalt antun. Schließlich vergewaltigen sie die Frau. Sie stirbt an den Folgen dessen, was in der Nacht geschieht, und der levitische Mann zerstückelt seine Frau, schickt sie zu allen Stämmen in Israel, die kommen zusammen und entscheiden sich, Krieg zu führen gegen Benjamin, und in diesem Krieg bringen sie alle Männer um, alle Frauen um, bis auf Kinder, bis auf 600 Mann. Und bei ihren Treffen, als sie sich beratschlagt haben, was sie machen und wie sie vorgehen, und darauf spricht jetzt eben der Vers 1 an: Die Männer von Israel aber hatten in Mizpa geschworen, das ist der Ort, an dem alle Stämme zusammenkamen und beraten haben, wie sie mit der Situation umgehen. Zu der Zeit, an dem Ort, haben sie offensichtlich auch geschworen, wurde bis jetzt noch nicht erwähnt, dass niemand seine Tochter einem aus Benjamin zur Frau geben kann. Viele sind ja nicht mehr übrig geblieben, nur 600 Mann. Und in Vers 2 kommt jetzt das Volk nach diesem dreitägigen Krieg zusammen und sitzt vor Gott, und sie weinen und sie fragen sich: Herr, du Gott Israels, wozu ist dies in Israel geschehen, dass heute ein ganzer Stamm aus Israel fehlt? Und Sie erinnern sich, in der letzten Episode haben wir uns ja gefragt, was denn da mit den 12 Stämmen geschieht oder was denn mit ihnen los ist, dass sie offensichtlich so weit gehen, dass sie nicht nur fast alle Männer umbringen, sondern insgesamt den ganzen Stamm ausrotten. Und hier, wie ich das jetzt lesen soll, dass sie sagen: Herr, du Gott Israels, wozu ist dies in Israel geschehen? Denn man könnte auch sagen, was hat denn Gott damit zu tun? Gott hat euch nicht gesagt, dass ihr das tun sollt. Ihr wart diejenigen, die lediglich von ihm die Bestätigung haben wollten, dass sie in den Krieg zieht. Richter Kapitel 20, Vers 18. Als ihr nach Bethel kamt, um Gott zu befragen, habt ihr nicht gefragt, Herr, was sollen wir tun? Sondern eure Frage war, wer von uns soll denn zuerst hinaufziehen zum Kampf mit den Söhnen Benjamin? Und Gott sagt, gut, Juda zuerst. Als ihr am nächsten Tag kamt und vor Gott geweint habt, da wart ihr auch nicht davon abzubringen, in den Krieg zu ziehen. Ja, schon, Vers 23, soll ich nochmals ausrücken zum Kampf mit den Söhnen Israel? Der Herr sagt, zieht gegen ihn hinauf. Am nächsten Tag, nach der zweiten Niederlage gegen Benjamin, ab Vers 24, kommen sie nochmal nach Bethel zusammen, weinen, fasten, bringen Opfer. Und dann stellen sie die Frage, soll ich noch einmal zum Kampf mit den Söhnen meines Bruders Benjamins ausziehen oder soll ich aufhören? Vers 28, da sprach der Herr, zieht hinauf, denn morgen werde ich ihn in deine Hand geben. Aber Gott sagt nicht, zieht hinauf und bring alle um und lösche diesen Stamm fast aus. Und Gott sagt auch nicht, ihr sollt schwören, dass niemand von euch seine Tochter irgendjemandem aus Benjamin zur Frau geben soll. Warum habt ihr denn diesen Schwur geschworen? Wie kamt ihr da drauf? Vers 4, und es geschah am anderen Tag, da machte sich das Volk früh auf und sie bauten dort einen Altar und opferten Brandopfer und Heilsopfer. Und die Söhne Israel sprachen, wer ist es, der von allen Stämmen Israels nicht in die Versammlung zu dem Herrn heraufgekommen ist? Denn gegen den, der nicht zu dem Herrn nach Mizpa heraufkämen, war der große Schwur ergangen, der besagte, getötet soll er werden. Offensichtlich gab es bei den Unterredungen in Mizpa nicht nur den Schwur, dass niemand in der Zukunft seine Tochter irgendeinem Mann aus Benjamin geben soll, sondern es gab noch einen weiteren Schwur. Und dieser Schwur lautete, jeder, der nicht hier ist, der soll getötet werden. Denn offensichtlich war das Volk so mitgenommen von dem, was passiert ist, dass dieser Frau Gewalt angetan wurde, dass es hieß, jeder, alle sollen hier nach Mizpa kommen. Und wir alle werden gegen Benjamin in den Krieg ziehen. Und jeder, der nicht hier ist, wir schwören, der soll getötet werden. Wobei es sich so für mich las, habe ich mich gefragt, aber warum ist das jetzt ein Thema? Sie sind jetzt gerade doch dabei, irgendwie zu leiden und zu trauen darüber, dass ein Stamm in Benjamin fehlt. Was hat es jetzt damit zu tun, wer denn in Mizpa nicht aufgetaucht ist? Vers 6. Und die Söhne Israel hatten Mitleid mit ihrem Bruder Benjamin. Und sie sagten, heute ist ein ganzer Stamm von Israel abgehauen worden. Ja, ist ein ganzer Stamm von Israel abgehauen worden? Vielleicht müsste man sagen, heute haben wir einen ganzen Stamm von Israel abgehauen. Aber es ist vielleicht leichter für Sie, das so zu formulieren. Was sollen wir für Sie, die übrig gebliebenen, tun, um Ihnen zu Frauen zu verhelfen? Wir selbst haben ja bei dem Herrn geschworen, Ihnen keine von unseren Töchtern zu Frau zu geben. Also, sie sind ja immer noch in diesem Dilemma. Es sind 600 Männer übrig geblieben. Alle anderen aus dem Stamm Benjamin sind tot und sie fragen sich, wie soll es jetzt denn weitergehen? Und es scheint so zu sein, dass sie nicht ihren Schwur rückgängig machen können oder ihren Schwur nicht brechen können oder wollen. Weil das ja auch eine Frage ist, ob das denn nicht möglich wäre, wenn sie schon sagen, wir haben Mitleid mit unserem Bruder Benjamin, mit den übrig gebliebenen, dann brechen wir diesen Schwur, weil wahrscheinlich war er auch nicht besonnen. Aber den Schritt können sie nicht gehen, also müssen sie eine andere Lösung finden. Vers 8, und sie sagten, wer ist der eine von den Stämmen Israels, der nicht zu dem Herrn nach Mizpa heraufgekommen ist? Sie kehren wieder zu der Frage zurück, sag mal, wer war denn eigentlich nicht dabei, als wir uns beraten haben und als wir uns entschieden haben, gemeinsam gegen Benjamin vorzugehen. Wer war denn nicht da? Und siehe, da war niemand von Jabesch in Gilead ins Lager, in die Versammlung gekommen. Jabesch in Gilead, östlich des Jordan, 9,5 Stämme wohnen westlich des Jordan Und 2,5 Stämme, also von Manasse, Gad und Ruben, die wohnen östlich des Jordan. Und da in dem Stamm Gad ist die Stadt, liegt die Stadt Jabesch. Und offensichtlich waren einige aus Jabesch nicht nach Mizpa gekommen. Vers 9. Da wurde das Volk gemustert und siehe, dort war niemand von den Bewohnern von Jabesch in Gilead. Siehe da, stimmt, keines von denen aufgetaucht. Vers 10, da sandte die Gemeinde 12.000 Mann von den tapferen Männern dorthin und sie befahlen ihnen, geht hin und schlagt die Bewohner von Jabesch in Gilead mit der Schärfe des Schwertes samt den Frauen und Kindern. Und das ist es, was ihr tun sollt, an jedem Mann, sowie an jeder Frau, die das Beilager eines Mannes gekannt hat, sollt ihr den Bann vollstrecken. Und sie fanden unter den Bewohnern von Jabesch in Gilead 400 Mädchen, Jungfrauen, von denen keine einen Mann im Beilager erkannt hatte, und sie brachten sie ins Lager nach Silo, das im Lager, das im Land Kanaan liegt. Vers 6 heißt es ja, und die Söhne Israel hatten Mitleid mit ihrem Bruder Benjamin. Und man kann ja ihnen dieses Mitleid, was sie haben, ja abnehmen. Sie weinen, sie klagen, sie trauern darüber, dass ein ganzer Stamm, wenn nichts geschieht, in der Tat ausgelöscht sein wird. Aber was erstaunlich ist, dass ihr Mitleid für ihren Bruder Benjamin zu Gewalt gegen ihren Bruder Gad oder den Bewohnern von Gilead führt. Oder so wie in der letzten Episode ich formuliert habe, der Wunsch nach Gerechtigkeit führte zu zügelloser Gewalt. Wie kann es sein, dass sie Benjamin helfen wollen oder den übrig gebliebenen Männern im Benjamin helfen wollen, aber anstatt dass sie ihren Schwur brechen, ihren möglicherweise oder wie es sich zeigt jetzt nicht besonnenen Schwur, sinnlosen Schwur, anstatt dass sie ihren Schwur brechen, nehmen sie den Tod in Kauf von Männern, Frauen und Kindern. Alle Bewohner von Jabesch in Gilead werden mit der Schärfe des Schwertes umgebracht. Gewalt, wieder der Weg der Gewalt, sodass 400 Mädchen ja geraubt werden, verschleppt werden und den Benjaminitern jetzt als Frauen gegeben werden, damit der Stamm Benjamin weiterleben kann oder fortgeführt werden kann. Problem gelöst. Mitleid mit dem Bruder Benjamin und dafür Gewalt an den Bruder in Jabesch. Vers 13, und die ganze Gemeinde sandte hin und redete zu den Söhnen Benjamin, die am Felsen Rimon waren, und rief zu ihnen Friede. Frieden zwischen den 11 Stämmen und dem einen Stamm Benjamin ist jetzt Friede. So kehrte Benjamin in jener Zeit zurück, und sie gaben ihnen die Frauen, die sie hatten leben lassen, von den Frauen von Jabesch in Gilead. Und man könnte sagen, ist doch super. Wenigstens jetzt ist die Sache zu Ende. Aber die reichten so nicht aus für sie. Es waren 600 Männer und in Jabesch waren nur 400 Frauen. Immer noch 200 Männer ohne Frauen. Das Problem ist noch nicht aus der Welt geschafft. Und das Volk hatte Mitleid mit Benjamin, weil der Herr einen Riss gemacht hatte in den Stämmen Israels. Und als ich das so für mich las, dachte ich mir, bitte nicht noch mehr Mitleid. Denn offensichtlich ist euer Mitleid, führt euer Mitleid zu Gewalt und zu Leid bei anderen. Und auch die Argumentation hier fand ich befremdlich, weil der Herr einen Riss gemacht hatte in den Stämmen Israels. Ist wirklich der Herr verantwortlich für diesen Riss? Das waren doch die 11 Stämme, die diesen Riss in Israel gemacht haben und nicht Gott. Und die Ältesten der Gemeinde sagten, was sollen wir für die übrig gebliebenen tun, um ihnen zu Frauen zu verhelfen? Denn die Frau ist aus Benjamin ausgerottet. Auch hier müsste man eigentlich fairerweise sagen, denn wir haben die Frauen aus Benjamin ausgerottet. Und sie sagten, der Besitz der Entkommenen muss Benjamin bleiben, damit nicht ein Stamm aus Israel ausgelöscht wird. Wir aber, wir können ihnen keine Frauen von unseren Töchtern geben, denn die Söhne Israel haben geschworen, verflucht sei, wer Benjamin eine Frau gibt. Also immer noch sind sie gebunden oder halten sie sich gebunden an den Schwur, den sie ausgesprochen haben. Sie kommen offensichtlich darüber nicht hinweg, weil sie diesen Fluch fürchten. Den aber sie ausgesprochen haben, den hat nicht Gott ausgesprochen. Vers 19, und sie sagten, siehe, da ist doch ein Fest des Herrn von Jahr zu Jahr in Silo, das nördlich von Bethel liegt. Gegen Sonnenaufgang von der Straße, die von Bethel nach Sichem hinaufführt und südlich von Lebona. Sie sind ja gerade in Silo, sie treffen sich in Silo. Richter 21, Vers 12. Gerade nochmal die Episode mit den Frauen in Gilead. Und sie fanden unter den Bewohnern von Jabesh in Gilead 400 Mädchen, Jungfrauen, von denen keine einen Mann im Beilager erkannt hatte. Die brachten sie ins Lager nach Silo, das im Land Kanaan liegt. Und jetzt sind sie wieder in Silo und sie denken, sie kommen drauf, ach, da ist doch das Fest des Herrn von Jahr zu Jahr in Silo. Vers 20. Und sie befahlen den Söhnen Benjamin, geht hin und legt euch in den Weinbergen auf die Lauer. Und wenn ihr dann seht, siehe, die Töchter von Silo ziehen heraus, um im Reigentanz zu tanzen, dann kommt hervor aus den Weinbergen und fangt euch unter den Töchtern von Silo, jeder seine Frau, und zieht wieder hin ins Land Benjamin. Und es soll geschehen, wenn ihre Väter oder ihre Brüder kommen, um uns Vorwürfe zu machen, wollen wir zu ihnen sagen, ach, seid barmherzig mit ihnen. Sie haben zu uns gesagt, keiner von uns hat im Krieg gegen Jabesh seine Frau bekommen. Ihr habt sie ihnen ja nicht selbst gegeben, dass ihr jetzt schuldig wäret. Das heißt, hier sitzen die Männer zusammen, beratschlagen sie sich, wie sie mit dieser Situation umgehen sollen. Sie sind immer noch in der Not, dass sie einen Schwur gesprochen haben und diesen Schwur nicht brechen wollen, weil sie Angst vor dem Fluch haben, der wohl damit verbunden wäre, wenn sie den Schwur brechen. Und ihre Lösung ist am Fest des Herrn. Also am Fest zur Ehre Gottes, das von Jahr zu Jahr in Silo stattfindet, wieder unter ihren Brüdern in Israel, ist ihre Lösung, den 200 Männern aus Benjamin zu sagen, geht hin und raubt euch Frauen, und wenn ihre Brüder oder ihre Väter, wenn ihre Familien kommen und sich beschweren, sagen wir zu ihnen, Mai, was soll man denn machen? So ist es halt nun mal, seid doch barmherzig mit ihnen. Und außerdem, naja, ihr habt sie ihnen ja nicht selbst gegeben, dass ihr jetzt schuldig wärt, sondern sie haben sie euch ja genommen. Also kommt auch nicht der Fluch, der mit dem Schwur verbunden war, auf euch. Denn ihr seid ja selber Opfer und habt den Schwur nicht gebrochen. Müsste man eigentlich sich fragen, ja, aber warum gebt dann ihr, die ihr diese Entscheidung getroffen habt, nicht selbst eure Töchter den Benjaminitern? Wäre es für euch in Ordnung, wenn sie kämen und eure Töchter nehmen würden? Vers 23, da machten es die Söhne Benjamin so und nahmen sich Frauen nach ihrer Zahl von den Tanzenden, die sie raubten. Wieder Gewalt. Fangt euch unter den Töchtern von Silo eine Frau. Sie rauben diese Töchtern. Mitleid? Ja, das ist schön, wenn sie Mitleid empfinden mit Benjamin. Das ist schön, wenn sie barmherzig sein wollen. Aber warum auf solch eine Art und Weise? Warum über Gewalt? Weil ihr Bild oder ihr Verständnis von Glaube, von Religion, von Gesellschaft und Gemeinschaft so verzerrt ist, dass sie es nicht auf einem normalen Weg hinbekommen, dass sie sagen, aus ganz Israel werden 200 Frauen sich mit den 200 Männern aus Benjamin verbinden und gemeinsam werden sie diesem Stamm eine Zukunft bauen. Das kriegen sie nicht hin. Es muss über Raub und über Gewalt geschehen. Und sie, Vers 23, zweiter Teil, die Benjaminiter zogen fort und kehrten in ihr Erbteil zurück und sie bauten die Städte wieder auf und wohnten in ihnen. Und die Söhne Israel gingen davon in jener Zeit, jeder zu seinem Stamm und zu seiner Sippe. So zogen sie von dort weg, jeder in sein Erbteil. In jenen Tagen war kein König in Israel. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Und damit endet das Buch der Richter. Jeder tut, was in seinen Augen recht ist. Ob das gerecht ist, das ist eine ganz andere Frage. Ob das der Weg ist, den Gott seinem Volk weisen wollte, eine ganz andere Frage. Ob das der Weg ist, den Josua den Stämmen weisen wollte, eine ganz andere Frage. Ob das der Weg ist, den Mose dem Volk Israel weisen wollte, eine ganz andere Frage. Und die verschiedenen Geschichten, die uns aus dieser Zeit so mitgeteilt werden, es sind ja nur Auszüge, einzelne Episoden, einzelne Richter. Das Ganze scheint sich ja immer weiter zuzuspitzen. Der erste Richter, wenn man gerade noch mal so zurückblättert, um sich das so bewusst zu machen, der erste Richter, Richter Kapitel 3, Othniel, ja, 3 Vers 9, dann 3 Vers 15, Ehud, 3 Vers 31, der Shamgar, Kapitel 4, dann die Geschichte mit Deborah, der Prophetin. Ab Kapitel 6, Gideon als Richter wird eingeführt und wir haben Anteil an ihm und an dem, was er tut und dann auch dann Weiterführung mit seiner Familie. Auch eigentlich eine schreckliche Geschichte, wie sie sich entwickelt. Dann Kapitel 10, der Richter Tola, 10 Vers 1. 10 Vers 3, der Richter Jair, kleinere Richter, da sind es nur so kleine Schlaglichter, die wir über sie erfahren. Dann Jephtha, der Gileaditer, ein tapferer Held, ab Kapitel 11. Kapitel 12, Vers 8, Ibsan, Vers 11, Elon, Vers 13, Abdon. Dann schließlich einer der letzten Richter, über den wir mehr erfahren, ab Kapitel 13, ist dann Simson. Und nach Simson nimmt dann ab Kapitel 17 mit Micha und dem Götzendienst und seinem Leviten und der Gewalt, die dann die Daniter dem Micha und seiner Familie schon androhen, Kapitel 18, Vers 25 und dann jetzt diese Geschichte mit dem levitischen Mann und der Frau, die der Gewalt angetan wird. Das Ganze spitzt sich zu in der Auslöschung eines Stammes und in dieser ganz verzerrten Form von Mitleid oder Barmherzigkeit, die die 11 Stämme jetzt, nachdem sie den einen Stamm selbst ausgelöscht haben, selber für diesen Riss verantwortlich sind, den irgendwie jetzt noch versuchen, aus dieser Sache herauszukommen und das Ganze wieder nur über Gewalt lösen. Und als letzter Vers, als letzte Aussage dieses Buches, jeder tat, was recht war in seinen Augen. Wenn wir gerade noch mal zurückkehren zu Richter Kapitel 2. Denn ich habe mir so die Frage gestellt, was bleibt denn eigentlich aus dem Richterbuch übrig? Wenn man jetzt nur das Ende nimmt, dann bleibt ein Bild von Gewalt und Verwüstung übrig. Wenn wir noch mal zurückkehren zu Kapitel 2, dann bleibt etwas ganz anderes übrig. Kapitel 2, Abvers 6 heißt es, Josua entließ das Volk, Die Söhne Israel, sie gingen hin, jeder in sein Erbteil, um das Land in Besitz zu nehmen. Und das Volk diente, Vers 7, dem Herrn alle Tage Josuas. Und alle Tage der Ältesten, die nach Josua noch länger lebten, die das ganze große Werk des Herrn gesehen hatten, das er für Israel getan hatte. Dann starb Josua, der Sohn des Nun, der Knecht des Herrn, 110 Jahre alt. Und Vers 10, und auch jene ganze Generation wurde zu ihren Vätern versammelt. Und eine andere Generation kam nach ihnen auf, die den Herrn nicht kannte. Und auch nicht das Werk, das er für Israel getan hatte. Vers 11, und die Söhne Israel taten, was böse war in den Augen des Herrn, und dienten den Baalim. Und sie verließen den Herrn, den Gott ihrer Väter, der sie aus dem Land Ägypten herausgeführt hatte, und liefen anderen Göttern nach, von den Göttern der Völker, die rings um sie her lebten. Und sie warfen sich vor ihnen nieder und reizten den Herrn zum Zorn. So verließen sie den Herrn und dienten dem Baal und dem Astaroth. Und die ganze Geschichte zeigt jetzt, wohin das führt. Zu Gewalt. Und letztendlich zur Vernichtung, zur Zerstörung, zur Selbstauslöschung. Wäre da nicht Gott? Vers 16, Kapitel 2, Vers 16, da ließ der Herr Richter aufstehen. Die retteten sie aus der Hand ihrer Plünderer. Vers 18, und wenn der Herr ihnen Richter erstehen ließ, war der Herr mit dem Richter, und er rettete sie aus der Hand ihrer Feinde alle Tage des Richters. Denn der Herr hatte Mitleid wegen ihres Ächzens über die, die sie quälten und sie bedrängten. Und so geschah es, sobald der Richter gestorben war, kehrten sie um und trieben es schlimmer als ihre Väter darin, anderen Göttern nachzulaufen, ihnen zu dienen und sich vor ihnen niederzuwerfen. Jetzt sind ja gar keine anderen Feinde mehr da. Israel ist sich selbst zum Feind geworden. Und die Frage, die im Raum bestehen bleibt, ist, gibt es überhaupt eine Zukunft für Israel? Oder wird sich dieses Volk wirklich selbst vernichten? Oder wird Gott in seiner Barmherzigkeit dem Volk eine Zukunft geben? Wie diese Frage beantwortet wird in den kommenden Glaubengeschichten-Episoden. Bis dahin, Gott mit Ihnen. In seiner Barmherzigkeit können wir ruhen.